Deutschlandfunk Kultur Lesart.
KI, künstliche Intelligenz, das ist ja das Hype-Thema des Jahres. Dabei ist das Projekt künstliche Intelligenz ziemlich alt. Ich habe jetzt gelesen, im Sommer 1956, da haben Forscher am Dartmouth College in New Hampshire angefangen, dass sie versucht haben, menschliche Intelligenz nachzubauen oder sogar zu übertreffen. Also das ist fast 67 Jahre her. Die Ergebnisse, die waren lange Zeit wenig überzeugend. Jetzt ist aber alles anders. Jetzt ist ChatGPT da. Und damit ist eine KI auf den Massenmarkt angekommen, die so überzeugend schreibt und spricht, dass man echt vergessen kann, nicht mit einem Menschen zu chatten. Die Wissenschaftsjournalistin Manuela Lenzen, die hat ein Buch über menschliches Denken und künstliche Intelligenz geschrieben. Der elektronische Spiegel heißt es. Und ich habe mit Manuela Lenzen darüber gesprochen. Guten Tag, Frau Lenzen.
Guten Tag, Herr Rapanzel.
Ja, diese unfassbaren sprachlichen Fortschritte, die KI jetzt gerade zuletzt gemacht hat, das wirkt ja auf einen Schlag so viel intelligenter als alles, was uns in der Vergangenheit als KI verkauft worden ist. Kommt mit Sprache wirklich Intelligenz einher oder ist das ein Missverständnis?
Ja, das ist eine interessante Frage, denn wir sehen ja, wie Sie schon gesagt haben, dass wir immer häufiger nicht mehr ganz sicher sind, ob wir es mit einem Menschen oder mit einem künstlichen System zu tun haben. Und jetzt gibt es eine Fraktion, die sagt, nein, das ist trotzdem keine Intelligenz, das ist allenfalls eine Alternative, eine Als-ob-Intelligenz, ein System, das so tut, als wäre es intelligent und das es eben schafft, uns zu täuschen, dahingehend, dass wir meinen, es sei intelligent. Es gibt aber auch immer mehr, die jetzt sagen, na gut, angesichts dieser Leistung der Systeme, was für einen Begriff von Intelligenz oder vielleicht auch von Verstehen muss man denn haben, um zu sagen, das können wir überhaupt nicht auf diese Systeme anwenden. Also man sieht, dass durch die wachsenden Leistungen dieser Systeme unsere Begriffe ein bisschen ins Schwimmen geraten und wir eigentlich nochmal darüber nachdenken müssen, was wir genau mit Begriffen wie, ja, mit Intelligenz, Verstehen, Kreativität meinen.
Sie haben auch gerade gesagt, dass manche sagen, naja, diese Software würde uns nur täuschen, aber auch täuschen wäre ja eigentlich schon eine intelligente Leistung. Also weiß eine KI, was sie uns da antwortet oder werden da wirklich einfach nur statistisch Buchstaben hintereinander gereiht, bis sich Worte und Sätze ergeben?
Also sie weiß es nicht in dem Sinne, wie Menschen wissen, in dem Sinne, dass sie bewusst darüber nachdenken können, was sie tun, dass sie so ein, ja eben ein Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein haben. Das haben diese Systeme nicht. Sie wissen letztlich auch nicht vom Menschen in dem Sinne, wie wir davon wissen, wie es eben ist, ein Mensch zu sein und als Mensch zu leben und als Mensch Erfahrungen zu machen. In einem gewissen Sinne reihen sie nur Buchstaben und Wörter hintereinander, aber dieses Nur ist natürlich ein Nur, hinter dem eine unglaublich komplexe Technologie steckt. Also dieses Nur ist eben kein Nur im Sinne von, die können ja eigentlich gar nichts, sondern es ist ein Nur im Sinne von, es ist ein System, das ohne Bewusstsein auskommt, das ohne Absichten, Intentionen, ohne eine menschenähnliche Psychologie auskommt, das ohne einen Körper auskommt. Aber es ist kein Nur im Sinne von, das ist alles ganz simpel.
Trotzdem, das beschreiben Sie in Ihrem Buch, werden ja zurzeit KI-Sprachmodelle mit Denkaufgaben traktiert, mit Logiktests, auch mit richtig so psychologischen Problemen geprüft. Was kann denn eine KI besonders gut vielleicht und was kann sie eher nicht?
Also die kann alles das gut, was sie lernen kann aus großen Datenbeständen, womit diese Chatbots vor allem bisher noch Probleme haben, wo aber auch Fortschritte gemacht werden, sind logische Probleme, sind abstrakte Gedankengänge, längere Gedankengänge, wo man also längerfristig planen muss, wie eine Argumentation läuft. Da kann man dann so über bestimmte Tricks diese Systeme auch dazu bringen, darin besser zu werden, indem man sie etwa auffordert, den Gedankengang zu erklären, den sie verfolgen. Und Schritt für Schritt eben zu erklären, wie sie zu einem Ergebnis kommen. Aber ja, Logikaufgaben, Rechnen, diese Dinge sind noch schwieriger für die Systeme.
Und Sie beschreiben auch Denkfehler, die ein Mensch eigentlich nie machen würde, aber die vielleicht einer KI unterlaufen. Zum Beispiel aus dem Wissen, dass eine Frau nach 9 Monaten ein Kind gebären kann, zu dem Trugschluss kommen, dass 9 Frauen dasselbe in einem Monat schaffen würden. Das heißt, dann der Software fehlt dann sowas wie der, ja, wir nennen das den gesunden Menschenverstand, Common Sense. Glauben Sie, das ist nur eine Frage des technischen Fortschritts, bis sowas besser funktioniert? Oder ist da halt einfach die Grenze einer Software?
Das ist offen, würde ich sagen. Es gibt da eine Schule oder einen Ansatz, die sagen würden, wir müssen noch mit viel mehr Daten noch viel mehr trainieren, auch mit menschlichem Feedback. Dann haben diese Systeme immer noch keinen gesunden Menschenverstand in dem Sinne, wie Menschen den haben, weil ihnen eben die menschliche Biologie fehlt, das menschliche Zusammenleben, all diese Dinge, die aber trotzdem so gut antworten, dass es im Grunde nichts mehr ausmacht. Und es gibt eine andere Fraktion, die sagt, nein, auch mithilfe von noch mehr Daten, noch größeren Rechenzentren, noch leistungsfähigeren Geräten werden wir da nicht hinkommen, dass wir sowas wie einen gesunden Menschenverstand erreichen, weil da eben all das fehlt, was die Menschen dann doch noch von diesen Systemen unterscheidet.
Und das wäre, Sie haben das ganz am Anfang schon gesagt, das wäre ja das Bewusstsein. Und das hat ja vielleicht auch was mit Körperlichkeit zu tun. So eine Software oder eine Maschine, gut, eine Maschine existiert schon im Raum, aber eine Software existiert gar nicht im Raum. Die kann die Welt um sich herum nicht wahrnehmen. Aber auch daran wird gearbeitet, habe ich bei Ihnen gelesen, einer Software zu ermöglichen, nicht nur mit, was weiß ich, Lichtdaten, Sensordaten, Fotos zu analysieren, sondern den Raum wahrzunehmen, zu schmecken, zu fühlen. Das klingt ja völlig absurd. Das geht?
Ja, damit ist jetzt nicht gemeint, dass sie bewusste Empfindungen haben. Also dieser ganze Aspekt des Bewusstseins ist sehr wenig verstanden. Wir wissen nicht, wie Bewusstsein beim Menschen zustande kommt. Wir haben keine Theorie, die sagt, wenn eine so und so große Anzahl von Neuronen auf die und die Art interagiert, dann entsteht bewusstes Erleben. So eine Erklärung gibt's nicht. Wenn man so eine hätte, dann könnte man entweder daran gehen, so etwas nachzubauen, oder man könnte vielleicht sagen, warum es nicht funktionieren kann. Weil man vielleicht bestimmte Dinge eben noch nicht technisch realisieren kann oder vielleicht auch grundsätzlich nicht technisch realisieren kann. Aber so eine Theorie gibt's nicht. Deshalb ist dieses ganze Feld Bewusstsein eigentlich erstmal außen vor. Trotzdem arbeitet man mit Systemen, die Sensoren haben und die eben nach Möglichkeit auch so etwas wie einen Entwicklungsprozess durchlaufen, so eine Art künstliche Kindheit durchlaufen. Und der Gedanke dabei ist, was diesen Systemen fehlt, um so etwas wie gesunden Menschenverstand in Anführungsstrichen zu entwickeln, ist gerade nicht, dass sie noch mehr Input haben, dass sie noch perfekte Kameras haben, noch mehr Pixel verarbeiten können, sondern es ist vielleicht gerade die Filterfunktion, die Sinnesorgane, über die biologische Wesen verfügen, für einen Körper ausmachen. Das menschliche Auge ist ja eigentlich eine sehr wenig perfekte Kamera, wenn man das mit technischen Begriffen vergleicht. Man hat ja nur im Zentrum des Sehfeldes sieht man überhaupt scharf und alles rundherum ist verschwommen. Und ja, wenn man eine Kamera entwickeln wollte, käme man erstmal nicht auf die Idee, eine so schlechte Kamera in Anführungsstrichen zu benutzen. Aber es kann sein, dass gerade durch dieses Vorfiltern, was diese relativ schlechten Systeme für den menschlichen Organismus leisten, das menschliche Gehirn eben nicht einfach geflutet wird mit allen möglichen Pixeln, sondern mit den Dingen, die wirklich wichtig sind. Und dass durch dieses Vorfiltern und Vorverarbeiten von Informationen das Gehirn überhaupt erst in die Lage versetzt wird, zu sehen, was wichtig ist. Denn die künstlichen Systeme haben kein Problem damit, dass sie eben nicht genug Pixel sehen oder so. Das Problem ist, dass alle Pixel erstmal gleich wichtig sind und sie dann nicht erkennen, was an einem Bild wichtig ist. Und dann kommt es zu so merkwürdigen Dingen wie, dass ein System ein Stoppschild nicht mehr erkennt, wenn jemand ein paar Aufkleber drauf gemacht hat. Oder eine Kuh nicht mehr erkennt, wenn sie statt auf einer grünen Wiese am Strand entlangläuft.
Oder das berühmte Bild von einem Apfel, auf den jemand einen Post-it klebt, da steht Banane drauf und die KI glaubt, es sei eine Banane. Ich finde das ganz spannend, wie Sie jetzt gerade sagen, diese Begrenzungen des menschlichen Körpers einbauen zu wollen, weil mich überrascht hat, wie sehr bei der Entwicklung von künstlich intelligenten Systemen tatsächlich der Mensch als Vorbild gilt. Tatsächlich bis hin zu solchen Sachen wie, dass der Mensch ja schlafen muss, um sich konzentrieren zu können. Und sie berichten, dass es ernsthaft Überlegungen gibt, ob künstliche neuronale Netzwerke vielleicht stabiler und robuster laufen, wenn man sie in so eine Art künstlichen Schlaf versetzt.
Ja, da geht es vor allem um Traumphasen, also um Phasen, wo sich die Aktivität des Gehirns stark von denen unterscheidet, die es sonst im Wachen eben durchläuft. Und auch da gibt es wieder verschiedene Ansätze. Man muss natürlich sich nicht am Menschen orientieren, um künstliche intelligente Systeme zu bauen, aber man kann es natürlich tun. Man kann sehen, wie weit man kommt, wenn man sich nicht an natürlichen Systemen orientiert und einfach sagt, eigentlich ist es erstmal egal, wie wir eine Lösung finden. Hauptsache, wir finden diese Lösung und mit der sind wir dann zufrieden, die ist dann zuverlässig genug. Das hat man auch lange versucht, aber je weniger man natürlich mit diesen Ergebnissen zufrieden ist, wenn man immer wieder feststellt, die sind immer noch nicht richtig intelligent, es fehlt immer noch was. Dann liegt es natürlich nahe, nochmal zu Menschen zurückzuschauen oder zu anderen intelligenten biologischen Systemen zurückzuschauen und zu sagen, was könnte es denn sein, was Intelligenz ausmacht und was wir noch übersehen haben. Und da kommt man auf solche Dinge wie Es könnte der Körper sein, es könnte vielleicht die Kindheit sein, es könnte die Tatsache sein, dass Menschen spielen, dass sie von anderen unterrichtet werden, dass der Körper sich entwickelt und dass man so nach und nach Dinge erlernt und nicht einfach mit der Welt erstmal komplett von vornherein konfrontiert ist. Und da gibt es eben eine, wie ich finde, sehr interessante Strömung in der Forschung, die sehr neugierig darauf schaut, was Psychologinnen und Psychologen über den Menschen herausfinden und schauen, ob sie da etwas finden, was sie brauchen können, um künstliche Systeme intelligenter zu machen. Und dazu gehört eben auch zu simulieren, wie reagiert ein künstliches neuronales Netz darauf, wenn man zwischendurch mal verrauschte Störsignale einblendet, so ähnlich, als würde ein Gehirn schlafen.
Das ist sehr spannend und das ist ja auch so ein Grundgedanke Ihres Buches, das heißt ja auch der elektronische Spiegel, Sie spiegeln quasi unser Menschsein im Spiegel dieser künstlichen Intelligenz. Was haben Sie dabei an Überraschendem oder Neuem vielleicht auch über uns Menschen gelernt?
Ich finde es spannend, dass sich die Perspektive auf den Menschen verändert. Erst der Vergleich macht deutlich, was nicht selbstverständlich ist und was einer Erklärung bedarf. Wenn man so schaut, wie der Intelligenzbegriff noch der 50er Jahre war, das waren immer so diese ganzen abstrakten Fähigkeiten, wie sie in klassischen Intelligenztests geprüft werden. Und so hat man dann auch gedacht, wenn man eine intelligente Maschine bauen will, dann fängt man gleich ganz oben an, beim Schachspielen, beim Rechnen, bei abstrakten Gedankengängen, bei logischem Resonieren. Das sind eben alle diese Dinge, die wir mühsam lernen müssen, die uns schwerfallen, wo wir uns unheimlich konzentrieren müssen, wo wir viele Fehler machen. Aber diese Dinge lassen sich relativ einfach in künstlichen Systemen realisieren, weil wir sie ausbuchstabieren können. Nur werden diese Systeme dann nicht in einem menschlichen Sinne intelligent. Und dann hat man sich eben gefragt, was fehlt denn da eigentlich? Und ja, das Neue, was man lernt, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn man den Menschen eben statt wie üblich mit Tieren vergleicht, ihn einmal mit den künstlichen Systemen vergleicht, ist eben, welche große Rolle die Sinnesorgane spielen, sein Körper spielt, aber eben auch die Sozialkontakte, die Entwicklungsgeschichte, die er durchläuft. Allein schon die Tatsache, dass wir eben nicht im luftleeren Raum uns bewegen, sondern uns in einer Umwelt bewegen, nimmt uns unheimlich viel sozusagen Datenverarbeitungsanforderungen ab. Wir wissen, wie ein Geldschein aussieht. Wir können damit umgehen, wir erkennen ihn ziemlich sicher. Und wenn wir gebeten werden, einen zu zeichnen, stellen wir auf einmal fest, wir haben allenfalls eine ganz grobe Ahnung. Aber wir müssen uns das alles auch gar nicht merken. Wir kommen in der Welt zurecht, ohne das alles fotografisch sozusagen im Gehirn abzubilden. Und da passiert irgendwie ganz viel in der Interaktion des Gehirns mit dem Körper, in der Umgebung, in der sich eben auch andere soziale Agenten befinden. Und es scheint so, als könnte man das alles nicht ungestraft weglassen und hoffen, dass man trotzdem künstliche Intelligenz realisieren kann.
Manuela Lenzen über die Unterschiede zwischen menschlichem Denken und künstlicher Intelligenz. Das Buch, über das wir gesprochen haben, das heißt Der elektronische Spiegel. Kostet 20 Euro und ist bei C.A. Beck erschienen. Und Frau Lenzen, danke Ihnen sehr für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.